von Österreich ist frei.
Asking the community to have our own money back.
Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
Gal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız
мы наследники великой цивилизации.
We are transferring power back to you, the people.
The majority of voters will be applicants. This makes the white man fear democracy.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Demokratie, eurem Erklärbär-Podcast zur Demokratie. Heute ist meine gewohnte Podcast-Partnerin, die Steffi Jahn, nicht mit dabei. Die hat sich nämlich ein Jahr Podcast-Auszeit verordnet, um sich beruflich neu zu orientieren, hat einen neuen Job angenommen. Aber genug über Steffis Privatleben. Ihr habt natürlich adäquaten Ersatz gefunden. Und zwar sitzt heute mir gegenüber die Franziska Ascher. Magst du dich kurz vorstellen?
Gerne. Ja, also ich bin Franziska Ascher. Ich habe einen Doktor in germanistischer Medievistik. Und falls euch das nichts sagt, die meisten Leute fragen dann immer vorsichtig, irgendwas mit Medien? Und das ist nicht falsch, aber dazu komme ich gleich. Germanistische Medievistin heißt erstmal, dass ich mich mit der Sprache und Literatur des Mittelalters beschäftige. Das ist ein Teilbereich der Germanistik und das ist eben der, der sich mit dem Mittel- und dem Althochdeutschen und der dazugehörigen Literatur beschäftigt. Also zum Beispiel sowas wie Artus-Epik. Aber, jetzt kommen wir zu dem Teil mit den Medien. Das Ganze hat auch sehr viel mit Medien zu tun, weil, das Mittelalter hat noch eine ganz andere Medialität als wir heute. Es ist eine sogenannte semi-orale Gesellschaft. Das heißt, wir haben so einen Mix aus Schriftlichkeit und Mündlichkeit, der heutzutage in leicht veränderter Form wiederkommt. Ja, ich mache aber nicht nur Mittelalterforschung, sondern ich habe auch sehr viel Computerspielforschung betrieben in der Vergangenheit. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als mein eigentliches Kerngebiet. Und ja, damit gehen wir teilweise auch an die Öffentlichkeit, weil das interessiert viele Leute mehr als das, was wir eigentlich machen. Und haben zum Beispiel in Innsbruck auch schon diverse Spielungen organisiert. Das ist wie eine Lesung. Wir spielen darin eine Stunde ungefähr ein Computerspiel an und danach gibt es eine Podiumsdiskussion, wo uns darum geht, was Computerspiele aus wissenschaftlicher Sicht interessant macht.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles mit Demokratie zu tun hat, dann sage ich erstmal wahnsinnig viel. Denn unser heutiges Thema wird sich mit Demokratie oder eigentlich politischen Systemen, Politik in fantastischen Welten beschäftigen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich eben mit der Franziska heute jemanden, eine Expertin für solche fantastischen Welten gegenüber sitzen. Willst du als solche bezeichnet werden? Schreibst du das zukünftig auf deine Visitenkarten?
Ja, das muss ich mir noch überlegen. In der Wissenschaft ist man ja immer sehr, sehr vorsichtig und dann fängt man an zu überlegen, oh mein Gott, was ist Fantastik eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Aber ich glaube, für den Zweck dieses Podcasts, ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Yes, ich habe eine Expertin für fantastische Welten gefunden. Gratuliert mir. Gratulierende Zuschriften bitte auf der Homepage www.demokratie.eu. Aber ich würde sagen, wir starten einfach einmal rein ins Thema und zwar mit einer richtigen Fangfrage. Franziska, wenn du dir jetzt vorstellen würdest oder müsstest, du müsstest bis ans Ende deiner Tage in einer von dir gewählten fiktiven Welt leben. Welche Welt wäre das dann? Wo würdest du leben wollen, wenn nicht in der Realität?
Oh Gott. Die kurze Antwort ist wahrscheinlich in einer sehr langweiligen. Wahrscheinlich gar nicht in den fantastischen Welten, die ich jetzt besonders liebe, weil die Welten, die ich gerne in meinen Medien habe und wo sich spannende Geschichten ereignen, Das sind oft sehr problembehaftete Welten, in denen es sich gar nicht so furchtbar gut leben lässt. Also es gibt ja dieses falsche Zitat von Terry Pratchett, das als Fluch gedacht ist. Mögest du in interessanten Zeiten leben. Und naja, eine gute Welt, um darin eine Geschichte anzusiedeln, ist definitiv nicht die Welt, in der man gerne leben möchte.
Ich fürchte, wir müssen es also in zwei Teile teilen. Die langweilige Welt, in der du alt werden und glücklich bis ans Ende deiner Tage, also das Happily Ever After sozusagen, und die Welt, in der du abenteuerst.
Ja, ich glaube, so ein bisschen das Pendant zu dem, was ich jetzt mache, das wäre wahrscheinlich, wenn ich als Magierin in irgendeiner Akademien von dem schwarzen Auge sitzen würde und von meinem Turm herabschauen und sagen, nein, 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 also mit Abenteuern möchte ich nichts zu tun haben. Ich bleibe lieber bei meinen Büchern.
Oh, das klingt schon sehr distinguiert. Das klingt, als hätte DSA, also das schwarze Auge, die Abkürzung steht für das schwarze Auge. Kommen wir aber vermutlich noch dahin, oder?
Mal sehen.
Klingt so, als würdest du dich gern so in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm begeben und DSA hätte quasi die tatsächliche Entsprechung dieses wissenschaftlichen Elfenbeinturms gebaut.
Das war bei mir so ein bisschen eine Entwicklung. Also vor 10 Jahren oder so hätte ich das 100% unterschrieben. Also ich komme aus dem Elfenbeinturm. Der Elfenbeinturm ist mein Zuhause. Aber ich habe in letzter Zeit gelegentlich mal aus dem Fenster gesehen und habe festgestellt, dass draußen gar nicht alles so unbedingt zum Besten steht. Und das hat dazu geführt, dass ich gelegentlich mal einen Fuß vor die Tür gesetzt habe und jetzt zum Beispiel in einem Podcast bin, wo es um Demokratie geht.
Man könnte demokratische Podcasts durchaus auch dem Elfenbeinturm zuordnen, wenn man das so möchte.
Na, ich hoffe doch, dass Demokratie noch nicht so exotisch geworden ist.
Touché.
Ja, und kommen wir zu der interessanten Welt. Bleiben wir vielleicht mal beim Thema Rollenspiele. Und zwar ist das ein Rollenspiel, das sehr viel weniger bekannt ist als das Schwarze Auge. Und zwar heißt es Spire. Schwer zu googeln, weil es ein Computerspiel gibt, das Slay the Spire heißt. Dieses Spiel ist von Grant Howard und der ist, sagen wir mal, ein bisschen rebellischer Autor. Und in Spire geht es um den klassischen Fantasy-Konflikt zwischen Licht- und Dunkelelfen, aber mit einem kleinen Twist, nämlich die Lichtelfen sind die Bösen.
Oh nein, wir nennen sie einfach anders und schon.
Ja, es ist ein bisschen mehr als das. Also der Schauplatz ist die Spire, ein gigantischer Turm, viele Meilen hoch, keiner weiß, wer ihn erbaut hat. Aber so zumindest in den letzten 1000 Jahren wurde er von Dunkelelfen bewohnt. Nur in den letzten 100, 200 Jahren haben die Lichtelfen die Spire erobert. Und naja, die Dunkelelfen sind jetzt die unterdrückte Mehrheit. Und naja, was man in diesem Spiel spielt, ist der Kampf gegen die Unterdrückung aus dem Untergrund heraus.
Das heißt, du würdest dann eine Dunkelelfe spielen und dich gegen das unterdrückerische System der Lichtelfen auflehnen, sag jetzt mal, ohne Spire tatsächlich zu kennen.
Ja, genau. Und ich finde es deswegen schön, weil es in Spire keine einfachen Antworten gibt. Also dieses System hat ein großes Bewusstsein, dass es halt viele andere dunkle Elfen gibt, die sich mit dieser Fremdherrschaft arrangiert haben und dass es für viele eben schlimme Konsequenzen haben kann, wenn eine kleine Gruppe sich auflehnt, weil es dann Bestrafungsaktionen gibt, die halt die Familie, die Freunde, den ganzen Straßenzug, das ganze Viertel betreffen können. Und deswegen ist das moralisch schwierig, dieser Freiheitskampf.
Da ist The Spire bei aller Fantastischkeit, wenn das überhaupt ein Wort ist, ist Fantastischkeit ein Wort? Nein.
Kein offizielles, aber Neologismen sind erlaubt.
Ach, schön. Also, obwohl man sich in einer fantastischen Welt aufhaltet, ist dieses Problem ja ein wahnsinnig reales, das Menschen in, sage ich jetzt einmal, nicht demokratischen Systemen extrem betrifft. Widerstand heißt ja nicht einfach, ich gehe auf die Straße und demonstriere ein bisschen. Widerstand bedeutet, ich setze mich der Kritik unter Anführungszeichen des Systems an meiner Person aus. Und diese Kritik des Systems an meiner Person, die kann recht drastisch sein, die kann lebensbedrohliche Ausmaße für mich und mein Umfeld annehmen. Was ja der Grund ist, warum Menschen, die sogenannte Dissidenten, dann oft ins Exil flüchten müssen oder es vor ihrer Ermordung nicht mehr ins Exil schaffen. Das ist etwas, das durchaus real ist. Eben, wie leistet man Widerstand gegen ein unterdrückerisches System, gegen ein System, das totalitär, autoritär, wie auch immer regiert und das konkurrierende Ideologien nicht zulassen will. Und da finde ich ja gerade dieses Rollenspielgenre mega spannend, weil man da genau solche Gedanken, wie du es eben gerade gesagt hast, explorieren kann. Man kann sich überlegen, ja, wie eigentlich, wie kann ich diesen Widerstand leisten unter Gefahr für meine eigene Person? Wie kann man vielleicht diesen Widerstand auch leisten, ohne sich dieser Gefahr komplett auszusetzen? Wie kann sich der Widerstand in einer Grenze bewegen, sodass er Widerstand ist, aber noch nicht am Radar des jeweiligen Systems auftaucht? Also für mich sind das aus demokratiepolitischer Sicht extrem spannende Fragen. Aber ich würde jetzt fast eine andere Frage in den Kopf werfen wollen. Was macht denn die Bösen böse? Was macht die Lichtelfen zu den Bösen in The Spire?
Nun, zum einen ist es eine Fremdherrschaft. Also wenn man ein anderes, sagen wir mal, Land erobert, dann rutscht man schon mal leicht in diese Ecke. Und das andere ist, dass sie halt bis zu einem gewissen Grad auch sehr klischeehaft böse sind. Also sexuelle Ausbeutung, kapitalistische Ausbeutung und auch diese ganz starke Ungleichbehandlung, also dass sie den Dunkelelfen absprechen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, die Menschlichkeit absprechen, das würde es wahrscheinlich treffen, aber es sind ja alles Elfen in diesem Setting.
Also sie sprechen den anderen Elfen ihre Elflichkeit ab. Braucht man dieses absolut Böse, damit das Leben in Rollenspielen spannend ist? Oder diese Vorstellung vom absolut Bösen, von einem Antagonisten, der eben solche moralischen Grundsätze oder Menschenrechte, Elfenrechte, wie auch immer, über Bord wirft?
Ich würde nicht sagen, dass man ihn braucht. Also ich persönlich finde Graustufen spannend, aber vielleicht ist es schön, eine extreme Fraktion zu haben, deren mangelnde moralische Qualität nicht so sehr in Frage steht und zusätzliche Fraktionen, wo die Sachlage komplizierter ist. Denn, naja, bei Rollenspielen ist Spielbarkeit wichtig und man möchte vielleicht einfach mal gegen jemanden kämpfen können, ohne sich Gedanken zu machen, oh, aber vielleicht hat er Freunde und Familie und die leiden dann darunter und was passiert, etc., etc. Also es ist spannend, sich diese Gedanken zu machen. Und man muss es auch als historische Entwicklung sehen. Also diese Schwarz-Weiß-Malerei ist ja das traditionelle Fantasy so gesehen. Und die Graustufen sind eigentlich ein Gewinn, der sich nach und nach entwickelt hat. Aber ich glaube ja, das absolute Böse hat immer noch zumindest eine spielerische Funktion.
Ich finde es auch spannend, dass du jetzt das absolute Böse als das Negieren von Menschen und Persönlichkeitsrechten definiert hast. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so selbstverständlich, das so zu definieren. Weil was bedeutet Böse? Also klassische Fantasy, die ich kenne, da ist das Böse oft auch unreflektiert böse, einfach böse aus irgendwelchen Trieben heraus, böse aus Bedürfnisbefriedigung und gar nicht bewusst böse. Das Böse, das du jetzt da beschreibst, das dient ja sozusagen dem Machterhalt, dem Systemerhalt, dem eben Status Quo-Erhalt. Da baut das Böse unter Anführungszeichen ja ein politisches System auf, das in sich geschlossen ist, das bestehen bleiben möchte sozusagen. Und da hat es ja einen übergeordneten Sinn. Und ja, also für mich ist der Kontext ganz spannend so.
Ja, also die Frage, was ist eigentlich das Böse, ist tatsächlich sehr interessant und hat sich auch im Laufe der Zeiten geändert. Also was ich so aus meiner Forschung her kenne, ist, dass die Gegenwart das Wesen des Bösen in sinnloser Gewalt zieht. Also man kann Gewalt irgendwie verstehen, wenn man versteht, dass die Person damit irgendwas erreichen will. Aber der Einsatz von Gewalt scheinbar oder tatsächlich ohne jeden Sinn, das ist was, was uns sehr schockiert.
Genau, ich denke da eben an so klassische Sachen wie das Böse oder der Antagonist in Herr der Ringe. Da geht es ja eigentlich nicht um Systemerhalt, um Machterhalt, da geht es um Böse sein, um des Böseseins Willen eigentlich.
Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad stellt zumindest der Herr der Ringe jetzt ohne Silmarillion etc. gar nicht die Frage, was eigentlich Saurons Motive sind.
Genau, das meine ich. Da wird einfach angenommen, dass, dass es diesen Antagonisten gibt, der allem Leben übel will sozusagen. Warum dem so ist, wird nicht hinterfragt.
Genau, das ist dieses klassische Fantasy, von dem wir kommen. Und ja, aber wie gesagt, dieses, was wir als böse empfinden, das ist historisch wandelbar. Also das Mittelalter hat zum Beispiel im Vergleich zu jetzt das Wesen des Bösen in Heimlichkeit gesehen.
Also, Heimlichkeit?
Ja, also man sagt, das Mittelalter ist eine Kultur der Sichtbarkeit. Also da haben wir noch so gewisse Reste wie zum Beispiel Hochzeitszeremonien. Es ist quasi so, dass eine heimliche Hochzeit, wie wir es ja manchmal aus verschiedenen späteren Medien kennen, für das Mittelalter einfach nicht wirksam wäre. Weil wenn niemand es gesehen hat, wenn niemand es bezeugen kann, dann ist es quasi nicht passiert.
Der Mond ist nicht da, wenn keiner hinsieht?
Ja, so in der Art. Das ist diese Kultur der Sichtbarkeit. Und damit hat eben auch die Vorstellung des Bösen zu tun. Also wenn jemand was hinter dem Rücken der anderen macht, also dann ist das dieses Unehrenhafte. Und das wird tatsächlich stärker gewertet als der Einsatz von Gewalt, der in dieser Kriegerkaste, also Rittertum etc., ja noch viel normalisierter ist als jetzt bei uns.
Ja, ich find das ganz, wie soll ich sagen, ganz, ganz typisch meiner Meinung nach für solche feudale Systeme oder ich möchte im Mittelalter jetzt nicht Unrecht tun, aber widersprich mir, wenn ich es doch tue, für weniger strukturierte Systeme sozusagen, für Systeme, die ganz stark geprägt sind von, ich sage jetzt einmal, familiären, dörflichen Strukturen, die geprägt sind von diesem lokalen Zusammenhalt. Ein Rechtssystem, das darauf beruht, dass die Menschen einander kennen und kontrollieren sozusagen und das nicht unbedingt darauf beruht, dass irgendjemand in einer fernen Hauptstadt Dinge festlegt, die dann per Staatsgewalt einzuhalten sind.
Ja, ich denke, das ist zutreffend und ist vielleicht auch der Grund, warum dieses Pseudo-Mittelalter für uns bis heute im Fantasy attraktiv ist. Weil, naja, staatliche Gewalt hat im Mittelalter ein Gesicht. Der König ist eine Person. Da kann man hingehen, den kann man sehen, den kann man anflehen. Aber der Staat, TM, das ist ein sehr viel ungreifbareres Konzept.
Und der König TM steht auch nicht für Rechtssicherheit, was ja ein, wie wir ja schon öfter so erwähnt haben, ein ganz klassisches Merkmal von modernen politischen Systemen ist. Rechtssicherheit, dass ich mir sicher sein kann, welche Rechte, welche Pflichten, welche Gesetze gelten, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die auch in einigen Jahren noch so gelten, dass ich mich verlassen kann, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, dass ich dann mir nicht den Unwillen einer Autorität auf mich ziehe sozusagen. Also diese Rechtssicherheit, die macht es ja erst möglich, dass wir ja in gewohnter Weise handeln und zum Beispiel Wirtschaft betreiben können. Es wäre ja ein Wahnsinn, in einem System eine Firma aufzumachen, wo ich nicht weiß, ob der Grund und Boden, auf den ich jetzt diese Firma hinstelle, ob der Kaufvertrag, mit dem ich diesen Grund und Boden gekauft habe, überhaupt legal ist oder ob nicht demnächst jemand daherkommt und diesen für illegal erklärt und sagt, eigentlich ist alles anders, geh weg, das gehört dir nicht. Genau solche Dinge übrigens passieren in totalitären Systemen durchaus. Also das ist ja dann auch ein bisschen der Grund, aber ich schweife ab, warum sich dann zum Beispiel westliche Unternehmen oft aus solche Krisengebiete oder umstrittene Gebiete oder so weiter zurückziehen, weil man nicht wissen kann, ob man enteignet wird, ob das, ja, egal.
Ich würde tatsächlich sagen, dass man im mittelalterlichen System sogar noch ein höheres Maß an Sicherheit hat als in diesen totalitären Regimen. Also ich lehne mich da jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, weil mein Schwerpunkt ist ja die Literatur des Mittelalters, also nicht die harten Fakten. Aber wie du gesagt hast, in diesem System kontrollieren sich die Leute ja gegenseitig. Ja, der König steht an der Spitze, aber der König hat Gefolgsleute, die auch mächtig sind. Es gibt das Lehnswesen. Es ist jetzt nicht so, als wäre es völlig ungeregelt. Also es gibt schon gewisse Dinge, auf die man sich verlassen kann.
Genau, aber eben dieses sich verlassen können basiert auf andere Grundsätze, als es das in einer modernen Welt tut. Du kannst dich so lange darauf verlassen, dass du über Rechte verfügst, dass du über Status verfügst, dass die Welt für dich heute so aussieht, wie sie gestern aussah, solange du dich innerhalb eines bestimmten Normen- und Wertekodex bewegst, was ein deutlicher Unterschied ist zur heutigen Welt eigentlich.
Ja, also es gibt eine gewisse Stabilität, aber dieser stabile Zustand beruht natürlich auf Ungleichheit. Denn also die Vorstellung, dass irgendwie alle Leute gleich, / gleichberechtigt sind, das ist ja auch keine selbstverständliche Vorannahme.
Genau, das ist was recht Neuzeitliches eigentlich, die Gleichberechtigung, die Menschenrechte und so weiter. Also um nochmal in fantastische Welten zurückzuschweifen, du hast ja gemeint, du würdest, um in interessanten Zeiten zu leben, würdest du in der Welt von The Spire leben wollen. Wäre das dann eher so eine dystopische oder eine utopische Gesellschaft? Wie sähe denn dein Alltag aus, so abgesehen vom Freiheitskampf?
Ja, also ich glaube, von einer Utopie ist Spire sehr weit weg. Aber die Utopien haben in der Gegenwart ja generell ein bisschen gelitten. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ach, die armen Utopien, sie tun mir richtig gehend leid.
Ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht so, dass wir den Glauben an Utopien verloren haben. Weil man kommt sich schon ein bisschen naiv vor heutzutage, wenn man jetzt das Bild einer Utopie aufbaut, dann winken alle ab und sagen, ja, sicher, bestimmt, so wird es passieren. Und die Leute werden sich alle total vernünftig verhalten und nicht versuchen, sich gegenseitig was wegzunehmen.
Mit einer Ausnahme, die eine Welt, in der nämlich ich leben würde, wenn ich das könnte, das wäre tatsächlich die Welt von Star Trek. Und mit wenigen Ausnahmen ist es tatsächlich eine utopische Welt, zumindest soweit ich das so verstehe. Da hat sich die Gesellschaft in eine ideale Gesellschaft fast weiterentwickelt, in der zum Beispiel Geld keine oder wenig Rolle spielt. Man muss keinen Beruf ergreifen, um über die Runden zu kommen. Man muss nicht gesellschaftlich produktiv sein, sozusagen, um ein Mitglied der Gesellschaft zu sein, sondern man kann stattdessen sich selber verwirklichen mit den Dingen, die einem interessieren, unabhängig von deren kommerziellen Hintergrund sozusagen. Was dann dazu führt, dass in Star Trek die Leute eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden oder dass sie auf der Brücke der Enterprise stehen und fremde Welten erkunden und sowas. Was ein sehr reizvoller Gedanke ist, dieser hinterliegende Gedanke, dass sich die Gesellschaft als solches zu etwas entwickelt hat, das weiser und reifer ist wie unsere heutigen Gesellschaften. Eben eine Welt, in der jeder gut leben kann und wo auch das Ziel ist, dass jeder gut leben kann.
Ich sage jetzt mal fies, Star Trek ist ja auch schon ein bisschen älter, aber du hast recht, so alt nun auch wieder nicht. Also es kommt jetzt nicht aus der Corona-Ära, aber es ist trotzdem, sagen wir mal,
kommt aus die 60er Jahre, wenn ihr das einwerfen darf.
Danke, so genau konnte ich es jetzt nicht einordnen. Das heißt, es ist nicht mehr ganz unsere Gegenwart. Vielleicht liegt es daran, dass es noch ein bisschen dieses Utopische bewahrt hat. Aber das ist ja auch was Schönes, sagen wir so.
Wahnsinnig schön. Da gibt es dann zum Beispiel auch, und schöne Grüße an alle Trekkies da draußen, da gibt es zum Beispiel die Föderation, die dann ein Zusammenschluss aller friedliebender Planeten ist, die sich dann dieser Föderation anschließen, Handel treiben, zusammenarbeiten können, was sich ja in unserer Realpolitik so ein bisschen an die zum Beispiel UNO oder auch an die EU anlehnen würde. Die EU ist ja genau das, ein Zusammenschluss friedliebender Nationen, um gemeinsam Handel zu treiben. Ist schön, oder? Dass die EU in Star Trek eine Entsprechung findet.
Ja, und mal ehrlich, wie toll die EU ist, fällt einem meistens erst auf, wenn sie nicht mehr da ist. Siehe Leute, die den Brexit bereuen.
Gefährliches Terrain.
Ja, es ist ein bisschen mein Guilty Pleasure, mir Videos von Leuten anzuschauen, die für den Brexit gestimmt haben und festgestellt haben, oh, war vielleicht doch nicht so cool, wie ich gedacht habe.
Sie haben die Utopie verlassen. Schöne Grüße.
Ja, aber wir wollen nicht fies sein. Die Leute wussten es zum Teil halt auch nicht besser.
Sprich für dich selber, du möchtest nicht fies sein. Ich habe nichts dergleichen gesagt.
Ja, okay.
Na, jedenfalls, also das Ende der Utopien, auch bei Star Trek beobachte ich das tatsächlich ein bisschen, so die neueren Folgen, die neueren Staffeln, also Discovery zum Beispiel, die ist auch nicht mehr ganz so utopisch dann. Da tritt diese ideale Gesellschaft tatsächlich stark in den Hintergrund. Da tritt dann ein bisschen eine ökologische Dystopie in den Vordergrund, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen. Dieser Gedanke, dass wir Raubbau an unseren Ressourcen betreiben, dass sich die Umwelt unter Anführungszeichen auf irgendeine Art und Weise dann an uns rächt oder dass wir starke negative Konsequenzen unseres ökologischen Handelns spüren, das kommt dann in den neueren Staffeln, also in den Discovery-Staffeln sehr, sehr stark zum Vorschein.
Das ist ja generell ein sehr spannendes Setting. Also jetzt nicht nur die Postapokalypse, sondern tatsächlich auch irgendwie die ökologische Postapokalypse. Und die kann auch in ganz verschiedene Richtungen ausschlagen. Also wir haben Welten, die ganz von Wasser bedeckt sind. Wir haben die endlose Wüste. Und ich habe sogar schon den endlosen Wald gesehen als eine Postapokalypse. Und
oh, ich habe jetzt Mad Max vor Augen. Ich kann mir nicht helfen.
Ja, aber worauf ich noch kommen wollte, bei diesem Dystopie-Utopie-Thema, ich finde es besonders auch spannend, dass wir hier ja von Zukunftsvisionen reden. Also es sind nicht unbedingt Dinge, von denen wir jetzt glauben, dass es tatsächlich so eintritt, aber es steht ja doch die Vorstellung im Hintergrund, dass wir von dem Status quo, den wir jetzt haben, aus welchen auch Gründen auch immer, dort landen könnten. Und ich glaube, damit hat das nochmal eine andere Relevanz eigentlich für unsere Gegenwart und für die Demokratie, als wenn wir jetzt über Pseudo-Fantasy oder Mittelalter reden.
Dass unser Blick auf unsere potenzielle Zukunft weniger naiv wird, dass wir grundlegend glauben, einer düstereren Zukunft entgegenzublicken, als das zum Beispiel in den 60er Jahren die Menschen geglaubt haben?
Ja, also das ist ja Zeugnis von einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Also, dass man gar nicht mehr das Potenzial sieht, irgendwie das Steuer noch herumzureißen. Naja, was vielleicht nicht so verfehlt ist, wenn man sich jetzt Forschung zum Klimawandel anschaut. Aber das ist wieder ein anderes Thema, weil Hoffnungslosigkeit ist ein Problem. Also ich habe jetzt gesagt, Utopien, Hoffnung zu haben, wäre naiv. Aber wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann führt das dazu, dass man auch nichts tut. Wenn ich denke, egal was ich tue, ich kann diese negative Zukunft nicht mehr aufhalten, warum sollte ich es dann überhaupt versuchen?
Genau, und dann enden wir im Chaos eigentlich. Aber gerade diese Klimadystopien, sage ich jetzt einmal, für mich haben die immer so ein bisschen den Beigeschmack, Technologie ist böse und reißt uns alle in den Abgrund. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst oder bin das nur ich?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt auch den Gegenentwurf, den man manchmal von jetzt wirklich naiven Politikern hört. Ja, wir müssen unseren Lebensstil nicht ändern, weil wir werden irgendein tolles Dingens erfinden und dann ist das alles kein Problem mehr mit dem CO2.
Ich sehe, du hast mir gerade wahnsinnig diesen Begriff der Technotopie aufgelegt. Das ist ein schönes Wort, oder? Technotopie, eine technologische Utopie. Heißt nichts anderes, als dass man eben ja, glaubt, Technologie wird's schon richten. Die Wissenschaft schreitet voran, unser technischer Fortschritt schreitet voran. Wir können immer mehr Dinge tun und Allein dadurch, dass wir diese Möglichkeiten haben, wird die Welt quasi von selber eine bessere. Und wenn wir nur lange genug forschen, finden wir die Möglichkeit, das CO2 wieder aus unserer Atmosphäre rauszukriegen. Wir finden eine Möglichkeit, aus dem Atommüll was Sinnvolles zu machen, daraus nochmal Energie zu gewinnen, etc. pp. Und während diese Einstellung auf der einen Seite ja schön ist, ist sie auf der anderen Seite halt auch gefährlich, weil es dann wieder diese eigentlich eine Naivität beinhaltet, die die Augen ein bisschen vor der Realität verschließt. Wenn ich mich darauf verlasse, dass künftige Generationen das Mittel in der Hand haben werden, um die Probleme von heute zu lösen, dann muss ich die Probleme von heute nicht lösen. Das heißt, Technokratie macht bis zu einem bestimmten Punkt eben auch das, dass ich eben sage, in Ordnung, ich kann so weitermachen wie bisher und die heilsbringende Technologie kommt daher, rettet uns alle. Ich muss mein Verhalten nicht ändern. Ich muss das, was ich da gerade tue, nicht überdenken. Das wird schon.
Ja, das ist die Entschuldigung zum Nichtstun. Und ich möchte das ja gar nicht ausschließen. Es werden großartige Entdeckungen gemacht, die teilweise auch mal was besser machen. Wir haben das Ozonloch wieder wegbekommen durch Abkommen zwischen Staaten. Aber ja, man sollte sich halt um Gottes Willen nicht darauf verlassen.
Genau, das ist so ein bisschen der Fehler an dem Ganzen. Wenn nämlich diese These nicht aufgeht, dass es eine Technologie geben wird, die dieses Problem beseitigt, dann ist es zu spät. Dann ist einfach das Kind in den Brunnen gefallen und dann wirklich, dann treten katastrophale Szenarien ein, die man eben frühzeitig hätte vermeiden können, wenn man sie adressiert hätte, anstatt eben da technokratisch zu sagen, ja, wird schon.
Ich glaube, was in dem Kontext noch ganz spannend ist, ist das Thema Kooperation. Also es gibt ja Studien dazu, wann, wie, unter welchen Umständen Menschen zu Kooperation bereit sind. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist, Leute kooperieren, wenn sie davon ausgehen, dass die Gegenseite auch kooperiert.
Oh ja, das ist richtig wunderschön. Das ist das Prisoner-Dilemma, das du ansprichst. Ich habe das hin und wieder auch zitiert in dieser Sendung, in diesem Podcast. Wenn man eine Handlung einmalig macht und auch genau weiß, dass das Gegenüber diese Handlung auch nur einmalig macht, sozusagen Ich treffe jemanden, interagiere mit dieser Person einmal und weiß genau, ich werde diese Person im Nachhinein nicht wiedersehen. Diese Handlung wird für mich keine Konsequenzen welcher Art auch immer haben, sondern das ist sozusagen ein in sich abgeschlossenes System, in dem ich da agieren kann. Dann tendieren Menschen dazu, den anderen ja versuchen zu übervorteilen, den eigenen Vorteil zu maximieren. Wenn sie aber wissen, dieses Szenario ist eben nicht in sich abgeschlossen, sondern ich muss mit dieser Person wieder interagieren oder auch ich setze jetzt die Grundlage für zum Beispiel, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Eben ich interagiere nicht nur dieses eine Mal und unter diesen einen Bedingungen, sondern ich interagiere immer wieder. Dann tendieren Menschen zur Kooperation, dann tendiert dieses Prisoner-Dilemma so dazu, so auszugehen, dass es für beide ein zumindest akzeptables Ergebnis erzielt. Also ja, Kompromiss ist, wenn beide unzufrieden sind.
Ja, Stichpunkt Unzufriedenheit. Ein Problem von Demokratie ist natürlich auch, dass es häufig unbefriedigend ist. Also man hat diese endlosen Diskussionen mit anderen, man versucht irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Es ist alles unglaublich anstrengend. Und am Ende hat man sich dann irgendwo in der Mitte getroffen und niemand ist so richtig glücklich. Das ist kein gutes Gefühl erstmal.
Es ist vor allem kein gutes Narrativ in fiktionalen Szenarien sozusagen. Mhm. Für die Realität allerdings, die langweilige Realität, die hoffentlich das Ziel hat, ein möglichst angenehmes, sorgenfreies, glückliches und gleichberechtigtes Leben für uns alle bereitzustellen, da ist eigentlich dieser langsame Prozess der Konsensfindung und auch dieses sich ein wenig unbefriedigend anfühlen dieses Konsenses extrem wichtig, weil das, was für mich gut ist, sich für mich gut anfühlt, sich für mich richtig anfühlt und für mich die ideale Lösung wäre, Das würde mitunter andere Menschen zum Beispiel benachteiligen, in anderen Situationen katastrophale Auswirkungen haben etc. pp. Und deswegen ist es ja dann total wichtig, dass genau all diese anderen Perspektiven gehört werden und es einen Mittelweg zwischen diesen Perspektiven gibt, was ja genau das Wesen eines demokratischen oder eines idealen demokratischen Systems ist.
Ja, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Demokratie in fantastischen Szenarien eher die Ausnahme ist.
In meinem Kopf hast du jetzt gerade langweilig gerufen.
Ja, auf meine Gedanken zu lesen.
Ups.
Ja, das hängt damit zusammen, dass Narration braucht Konflikt. Speziell auch Spiel braucht Konflikt. Es braucht ein Problem, aber dieses Problem muss lösbar sein. Und viele der Probleme, mit denen wir in unserer Wirklichkeit konfrontiert sind, sind eben nicht einfach so lösbar. Wir reden zum Beispiel auch von Zeiträumen. Es ist befriedigend, wenn man schnell ein Ergebnis sieht von dem, was man tut. Und das wird halt bei vielen Dingen einfach nicht passieren.
Oder auch die Komplexität von Dingen. Meine Wahrnehmung von Rollenspielen oder von generell Spielen in fantastischen Welten, in fantastischen Settings ist, das Problem, das ich habe, kann ich auf 1, 2, 3 Faktoren reduzieren. An diesen Faktoren kann ich mich abarbeiten und dann habe ich das Problem behandelt. In der Realität sind aber Probleme meistens nicht an einigen wenigen Faktoren aufgehängt, sondern das sind ja dann gesellschaftliche Querschnittsthemen oft. Wenn ich mir zum Beispiel eben über Umweltpolitik Gedanken mache, dann kann ich sagen, okay, ich schränke die Emissionen ein, ich schaffe Regulierungen, die das zum Beispiel tun. Dann habe ich aber wieder mit Widerstand aus dem Wirtschaftssystem zu rechnen, wo dann gesagt wird, okay, wenn wir die Emissionen einschränken, dann schadet das der Wirtschaft. Wenn wir die Emissionen aber nicht einschränken, schadet das der Gesundheit. Wo gibt es einen Mittelweg? Und dann sind es aber nicht nur diese beiden Antagonisten sozusagen, sondern da kommen ganz, ganz viele weitere Aspekte noch rein. Haben wir die legalen Mittel, um eine solche Einschränkung überhaupt zu machen? Haben wir die Möglichkeit, diese Einschränkung durchzusetzen? Ist das technologisch überhaupt messbar? Also da kommt eine Komplexität dazu. Und noch viel mehr, wenn es um das Steuern von Verhalten von Menschen geht. Demokratie ist ja oft auch, dass wir uns überlegen, welches Verhalten wäre wünschenswert, dass Menschen dieses wünschenswerte Verhalten an den Tag legen. Ganz einfaches Beispiel, um eben in dieser ökologischen Schiene auch zu bleiben, ist Mülltrennung. Wie kriegen wir die Menschen dazu, Müll zu trennen zum Beispiel? Da reicht es ja nicht, wenn ich einfach ein Gesetz erlasse und sage, wer seinen Müll nicht ordentlich trennt, soll am Hauptplatze geköpft werden. Sondern da sind ganz viele kleine Incentives nötig und wir haben ja auch Jahrzehnte gebraucht, um uns dahin zu bewegen, dass das klappt zum Beispiel.
Also speziell bei der Mülltrennung höre ich immer wieder, ja, das wird doch am Schluss eh alles zusammengekippt. Und wenn die Leute das halt glauben, dann verstehe ich, wieso sie nicht motiviert sind, ihren Müll zu trennen. Aber ich weiß nicht, also das ist dieses... Es ist, denke ich, eine nicht reine Fehlinformation, sondern das mag in bestimmten Kontexten passieren, aber der normale Mensch hat nicht genug Einblick in das Ganze. Und wenn man halt einfach glaubt, ja, ich trenne das jetzt mühevoll und dann wird alles wieder zusammengekippt und das bringt sowieso nichts, dann ja. Also Fehlinformationen sind das eine. Das andere sind aber auch unvollständige Informationen. Also ich finde das immer besonders erschreckend, wenn die Politik versucht, irgendwas gut zu machen und sie ergreifen irgendwelche Maßnahmen und dann ein halbes oder ganzes Jahr später stellt man fest, ups, damit haben wir an einem anderen Ende alles schlimmer gemacht und da hat halt vorher einfach keiner dran gedacht oder die dran gedacht haben, wurden nicht gehört.
Ja, und das ist genau das Frustrierende dann, diese Komplexität von solchen Sachverhalten oder die Komplexität von eigentlich allen Sachverhalten, die es in modernen demokratischen Systemen so gibt. Aber das ist ja auch, das, was du als frustrierend empfindest, ist ja auch schön. wenn das Korrektiv ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr später auftritt, wenn sich also eine Gruppe zu Wort meldet, diese Regelung hat uns das Leben massiv erschwert, da müssen wir nachschärfen und dann kann und wird nachgeschärft. Das ist doch eigentlich was wahnsinnig Schönes.
Wenn es behoben werden kann, ja. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es eben nicht so einfach behoben werden kann. Also entweder ist der Schaden dann schon angerichtet oder man nimmt die Maßnahme zurück, versucht eine andere Maßnahme, die verursacht dann wieder an anderen Stellen, sagen wir, unerwünschte Nebenwirkungen.
Lesen Sie die Packungsbeilage?
ja, das ist einfach die Komplexität des Ganzen.
Ja, da kann ich dir jetzt ein schönes Zitat um die Ohren werfen. Demokratie ist das Beste aller schlechten Systeme. Schön, oder? Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Wenn wir uns in fantastische Welten bewegen und wenn ich schon jemanden mir gegenüber habe, der sich mit dem Mittelalter auseinandersetzt und Spielwelten im Mittelalter, dann muss ich jetzt einfach Game of Thrones in den Raum werfen. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt das alle schon gesehen, sonst könnte vielleicht der eine oder andere Spoiler fallen.
Ja, also Game of Thrones ist für mich persönlich tatsächlich deswegen spannend, weil es nicht ohne die mittelalterliche Literatur denkbar ist. Also die mittelalterliche Literatur ist so gesehen die utopische Vorlage oder ich sollte besser sagen, die Kontrastfolie. Denn wenn man sich jetzt die Artus-Epik anschaut, dann haben wir da dieses Herrschaftssystem mit Artus an der Spitze, der typische gute König ist. Er ist nicht besonders aktiv, also er selbst als Person, aber er hat seine getreuen Ritter, die alle Probleme lösen, die eben auftreten. Es ist so der klassische Fall, irgendwelche fiesen Ritter haben eine Dame entführt. Also das ist dieses Vergewaltigung ist immer ein Marker für böse Charaktere in diesem Setting. Also wer quasi die Frauen nicht respektiert auf eine höfische Weise, bei dem ist klar, das ist ein Bösewicht und da müssen wir nicht weiter drüber reden. Naja, und dann ziehen eben diese Ritter los und der wird besiegt und die Dame wird gerettet, die Ordnung ist wiederhergestellt, sozusagen alles gut. Also das darf man nicht zu realistisch betrachten, sondern in dieser Erzählung ist damit die Störung der Ordnung ausgemerzt.
Wir könnten es auch neorealistisch betrachten. Neorealismus ist nämlich eine Strömung, die sagt, dass der Staat vor allem die Aufgabe hat, Sicherheit für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und ja, das ist in dem Szenario, das du beschreibst, ein extremes Thema. Der gute König stellt sicher, dass seine Untertanen sicher sind, eben vor klassischen Bösewichten, vor Raub, Mord, Totschlag und Vergewaltigung. Und das ist auch heute noch eigentlich schon auch eine Kernaufgabe von Staatlichkeit, die weniger glamourös eben von unserer Exekutive, Polizei etc. dann erfüllt wird.
Ja, also ganz ehrlich, bei aller Kritik an Staatsapparat, Militär, Polizei etc. Ich bin so froh, dass bei uns nicht jeder mit einer Waffe rumlaufen kann.
Anders als in Game of Thrones?
Anders als in Game of Thrones. Ja, jedenfalls, diese mittelalterliche Vorlage ist eine Welt, in der am Ende alles gut wird. Jede Störung der Ordnung kann wieder aufgehoben werden. Der Held wird am Ende triumphieren. Es wird immer so getan, als würde das in Frage stehen, also durch den Erzähler in den Texten, aber es steht nicht in Frage. Der verliert nicht, der stirbt nicht, am Ende ist alles gut.
Und dann kommt Game of Thrones und sagt, Rübe ab.
Genau. Game of Thrones macht eben ziemlich am Anfang mit dem Tod von Eddard Stark ein starkes Statement, denn das ist eine Figur, die eben in diesen traditionelleren Geschichten nicht sterben würde. Auf keinen Fall. Also ihm würden vielleicht schlimme Dinge zustoßen, aber am Ende würde alles gut werden. Und nach diesem Statement muss Game of Thrones tatsächlich gar nicht mehr so viel machen. Also danach ist der Ton gesetzt. Aber was ich immer ganz interessant finde, ja, Game of Thrones bricht mit den Erwartungen, Aber es ist in sich genauso konsistent wie die Vorlage. Es etabliert nur eine neue Regel und zieht die dann konsequent durch. Und das eben bis zum Schluss, dem Teil, wo dann Daenerys eben nicht die gute Königin wird, wie man es vielleicht am Anfang noch von ihr gehofft hat, sondern wo sie dann selber die Stadt niederbrennt, die sie eigentlich befreien wollte.
Spoilers!
Ja, sorry, ich bin Wissenschaftlerin. Spoiler sind für mich kein Konzept, weil ich kann nicht über Texte reden, ohne über die Texte reden zu können.
Ja. Da hast du allerdings recht. Für mich wird mit diesem Kopf-up-Move, mit diesem Sterben lassen auch von Charakteren, wird Game of Thrones für mich aus einer politischen Sicht sehr, sehr realistisch. Für mich bildet es ein mittelalterliches Bürgerkriegsszenario ab, dass es minus die Magie und minus vielleicht einige der epischen Schauplätze, minus Drachen und so weiter, durchaus so gegeben hat in Europa.
Ja, ich sage ja immer, Martin mag eigentlich kein Fantasy. Also seine Fantasy-Elemente sind, sie kommen mir immer so ein bisschen widerwillig vor, beziehungsweise sie sind auch sehr symbolisch. Ich glaube tatsächlich, dass das Game of Thrones ein finstereres Mittelalter zeichnet, als das Mittelalter war. Also wir haben ja immer die beiden Extreme. Einerseits dieses glorifizierte Heldenzeitalter, als dass man das Mittelalter kennt mit schönen bunten Kleidern und so. Und andererseits gibt es das finstere Mittelalter, wo alles Gewalt war und alle Leute Dreck im Gesicht hatten. Und Game of Thrones ist dieses Extrem. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass man im Mittelalter nicht wild darauf war, die gegnerischen Adeligen zu töten, sondern die hat man vom Pferd gestoßen, dann hat man sie gefangen genommen und dann hat man ein Lösegeld verlangt.
Genau, und das Ganze war ja auch wichtig für den Systemerhalt. Man wollte ja auch nicht im Nachbarsystem ein Machtvakuum generieren, weil dieses Machtvakuum ja dann wieder das eigene System bedroht hätte. Das ist besser, einen berechenbaren Gegner, den man schon kennt, zu haben, mit dem man dann eben einen Friedensvertrag schließt oder wie auch immer, als jemanden Unberechenbaren, der da vielleicht alles über den Haufen wirft oder so ähnlich.
Also ich finde es auch immer ganz faszinierend jetzt in den höfischen Texten, weil diese Texte zeigen uns nicht so viel über die mittelalterliche Realität, aber sie zeigen uns sehr viel über die mittelalterliche Mentalität. Und was ich da immer so erstaunlich finde, ist, wie adelig sein verschiedene Kulturen und sogar Religionen überbrücken kann. Also es gibt da zum Beispiel den Willehalm, da kämpft man gegen die Heiden. Also es ist so Frankreich gegen, es ist ein bisschen schwammig, die Heiden, sagen wir einfach mal so. Und die sind aber eben nicht dieses absolute Böse, das wir am Anfang mal erwähnt hatten, sondern die sind auch adelig und die sind, werden so ein bisschen orientalistisch eben gezeichnet. Also, oh, die haben diese schönen Stoffe und die haben so tolle Pferde und wow, diese Prachtentfaltung. Und man fühlt sich denen nahe, weil man sagt, die sind genauso adelig wie wir.
Die müssen nur spirituell gerettet werden oder was ist da jetzt der Trope dahinter? Mir sind die Texte gar nicht bekannt so.
Das sind so merkwürdige Leerstellen. Also das spielt einfach keine Rolle. Also Religion im Mittelalter ist nicht das, was wir heutzutage vom Christentum kennen. Also man sagt zwar das christliche Mittelalter und ja, Religion ist wichtig, aber Religion ist nicht das gleiche wie heutzutage.
Das muss ich jetzt näher spezifizieren. Ich bin nämlich auch schuldig im Sinne meines Mittelalterbildes. Ich denke beim finsteren Mittelalter vor allem an Finsterkeit in Bezug auf Wissenschaftsfeindlichkeit, in Bezug darauf, dass die Religion den Fortschritt verhindert und behindert, weil sie dogmatisch es verbietet, bestimmte Gedanken zu denken. Das ist so ein bisschen mein Mittelalterbild.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, Religion ist auf jeden Fall ein großer Machtfaktor, auch in der Ständegesellschaft. Also wenn man den Begriff Kirchenfürst hört, ein Kirchenfürst ist in erster Linie ein Fürst. Das heißt, er hat bis zu einem gewissen Grad eben auch diese adelige Position. Und was mich auch immer wieder erstaunt ist, man erwartet heutzutage von Religion irgendwie diese Innerlichkeit, also dass man das irgendwie fühlt und total überzeugt ist und so. Aber das ist was, was uns die Texte wenig zeigen. Gut, es ist auch die weltliche Literatur, die wir betrachten. Geistliche Literatur ist auf Latein, das ist vielleicht nochmal wieder was anderes. Aber da ist es eher, dass man Religion lebt und das so ein gemeinschaftsstiftendes Moment ist. Nicht so sehr dieses Glauben, das man heutzutage erwartet.
Sondern eher Religion als Grundlage für ein gemeinsames Wertesystem, für ein Verständnis über die Dinge, die zu tun und zu unterlassen sind. So ein Rahmen, in dem man sich bewegt, oder sehe ich das dann falsch?
Ja, durchaus. Also eher so eine Grundlage für Gesellschaft und so, wie man sich halt typischerweise so verhält. Und ja, Wissenschaftsfeindlichkeit, also man wusste im Mittelalter mehr, als man ihnen heutzutage zutraut. Also zum Beispiel dieses, oh, die Erde war flach, das stimmt eigentlich gar nicht. Also viele antike Texte waren im Mittelalter durchaus bekannt und wurden gelesen. Aber das ist wieder ein ganz großes Schichtenproblem. Und das ist auch der Teil, der sehr schwer zu erforschen ist, weil die Texte, weder die geistliche noch die weltliche Literatur, interessiert sich für normale Menschen. Und die normalen Menschen, das sind halt 80-90% der Bevölkerung. Und was die gewusst oder geglaubt haben, das ist echt schwer zu rekonstruieren.
Also, wenn wir jetzt aus dem Mittelalter noch einmal ein wenig zurückzirkeln ins fantastische Mittelalter mit Game of Thrones, du hast mal geflüstert im Vorfeld, dass Daenerys besonders spannend ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das nochmal recht interessant ist. Denn mit Daenerys wird eine Figur aufgebaut, von der man eben hofft, dass sie auf dieser Herrschaftsebene alles zum Guten wenden könnte. Und diese Erwartung wird enttäuscht. Aber es kommt vielleicht weniger plötzlich, als es jetzt in der Verfilmung wirkt oder als es wahrgenommen wird. Denn man hat ja schon viel früher immer wieder diese Gewaltausbrüche bei ihr. Und in diesem Fall sind die Drachen sehr interessant. Denn die Drachen sind eine Auslagerung ihrer Herrschergewalt. Und naja, sie ist selber im Konflikt mit sich, was für eine Art Herrscherin sie sein möchte. Und sie möchte eigentlich erstmal keine Gewalt ausüben. Aber dann wird ihr mit Gewalt begegnet und sie stellt fest, ja, irgendwie ohne geht's nicht. Und das ist aber erstmal nicht so richtig Teil ihrer Figur, sondern das ist ausgelagert auf diese Monster, von denen aber auch sehr klar ist, dass sie ein Teil von ihr sind. Und man kann das daher so lesen, wenn die Drachen randalieren und irgendwelche Untergebenen rösten, das ist sozusagen symbolisch für ihren Konflikt. Und ja, ich glaube, man muss auch sehen, was dieser Figur so im Laufe der Zeit an Leid angetan wird. Und am Schluss schlägt es dann eben in diese Gewaltherrschaft um. Und das Ganze ist sehr facettenreich. Aber ich glaube, was für uns als Rezipienten irgendwie die Message ist, nein. Es wird kein guter König kommen, der alles zum Guten wendet, weil es ist immer noch eine Alleinherrschaft und damit makelbehaftet. Also das wird auf sehr drastische Art und Weise deutlich gemacht, also in dieser Erzählung. Und ich glaube, deswegen reagiert man da auch so allergisch drauf. Also es geht mir selber auch so, ich bin nicht richtig glücklich mit dem Ende. Weil ich denke, der Figur wurde Unrecht getan. Aber ja, am Ende des Tages, es ist ein Statement.
Und eigentlich ein recht wichtiges Statement, wenn man wieder diesen hinterliegenden Gedanken, was hat das Ganze mit Politik zu tun, betrachten. Wie du richtig gesagt hast, man wünscht ja der Daenerys, dass sie jetzt die gute Herrscherin wird, dass sich für sie und ihre Untergebenen mit ihrer Machtergreifung alles zum Besten wandelt. Und das ist ja so auch ein bisschen der Trope in viel klassischer Fantasy, sag ich jetzt mal.
Ja.
Aber es widerspricht einfach der Realität. Eine einzelne Person kann und soll nie über das Gemeinwohl entscheiden können und dürfen. Neben diesen Unwägbarkeiten, die da in der Persönlichkeitsentwicklung drinnen sind, gibt es dann ein viel, viel grundlegenderes Problem.
Genau, das Problem, der Fehler liegt im System.
Genau, ja. Und philosophisch betrachtet ist dieser Fehler im System die Frage, wer bestimmt, was Gemeinwohl ist, wer bestimmt, was gut für alle ist. Und in einem autokratischen System, in einem Feudalsystem, in dem Mittelalter, das Game of Thrones darstellt, ist es ein eine Person, das ist ein Gemeinwohl a priori, ein Gemeinwohl, das schon feststeht, nämlich in der Vorstellungskraft dieser einen Person. Und dieses Gemeinwohl als solches ist tatsächlich nicht verhandelbar. Wir können nicht darüber diskutieren, welche Regeln denn für uns alle am besten wären, sondern das Ziel unserer Politik ist sozusagen schon vorgegeben und daran kann nicht gerüttelt werden. Genau das aber, das ständige neue Aushandeln, wie denn unsere ideale Gesellschaft ausschauen soll, das ist das eigentliche Ziel von Demokratie.
Ich glaube, da treffen sich tatsächlich auch Politik und Wissenschaft, denn Wissenschaft verkündet keine Wahrheiten. Also das ist was, womit Leute oft nicht umgehen können. Dieses, ja, aber vor 5 Jahren habt ihr doch noch gesagt, ja, haben wir. Aber heute sind wir klüger, wir haben mehr rausgefunden. Und wenn wieder 5 Jahre vergehen, dann wird das, was wir heute glauben, vielleicht auch nicht mehr stimmen.
Und genauso verhält es sich mit dem politischen Diskurs, wo es ein riesiger und man kann gar nicht betonen, wie groß dieser Vorteil ist, dass sich unsere Vorstellung der idealen Welt immer wieder anpassen kann und sich wandeln kann und dass die verschiedensten Mechanismen zu diesem Wandel auch beitragen können. Ah ja, in dem Sinne sind wir jetzt fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich finde, das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dieses Aufeinandertreffen von Ideal und Realität oder Ideal und Mittelalter vielleicht. genau. Und jetzt würde ich an der Stelle mal Danke fürs Zuhören sagen. Genau. Und falls ihr Lust habt, euch einmal so eine Spielung, von der denen Franziska eingangs geredet hat, anzuhören, anzusehen, da mal dabei zu sein, dann, ja, wann wäre denn die nächste?
Der Termin steht noch nicht. Die finden ungefähr einmal im Quartal statt, aber schaut einfach ins Programm vom Leo-Kino.
Oh, das schaffen wir doch, oder Leute? Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ciao!